Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Willkommen beim Tierrechtsradio. Heute möchten wir das Themenfeld Tierschutz mal ein bisschen ausweiten, obwohl es natürlich einen Zusammenhang gibt. Aber heute habe ich eben die Clara hier von Climate Law. Waren in deiner Kindheit deine Eltern, deine Familie, dein Umfeld sehr klimabewusst oder hast du da irgendwelche Erinnerungen, wie das gekommen ist?
Tatsächlich gar nicht. Also ich habe Erinnerungen natürlich, aber tatsächlich war das gar nicht ein Thema. Natürlich irgendwie, ich glaube, wie für alle, die irgendwie in Österreich groß geworden sind, irgendwie wandern, irgendwie Skifahren, also man war schon viel draußen in der Natur. Aber das Klimathema ist dann erst später gekommen, als ich angefangen habe zu studieren. Ich würde sagen, Naturverbundenheit ist irgendwie ein bisschen durch die Pfadfinder gekommen, bei denen ich irgendwie ganz kurz war. Aber grundsätzlich bin ich in der Stadt groß geworden und ich glaube, da ist so die Natur, die ich kenne, ist irgendwie aus den Parks und ab und zu halt im Urlaub, wo man halt in den Bergen unterwegs ist.
Mhm. Das heißt, deine Eltern haben jetzt nicht speziell irgendwie, sind zum Beispiel Mitglieder beim Alpenschutzverband oder irgendwelche Sachen?
Nein, das war nicht der Fall.
Okay. Und ja, also du sagst auch deine restliche Familie wahrscheinlich dann nicht, weil sonst hättest du sie jetzt nämlich an erwähnt, dass da irgendwas Besonderes gewesen wäre. Gut, wie ist es dann aber mit dem Studium geschehen? War das dann in den Medien sehr präsent und so weiter? Ich weiß ja, dass du zum Beispiel auf Fridays for Futures dabei warst. Wie ist es dann in dieser Geschichte? Also vielleicht gehen wir da auch noch später drauf ein, von Fridays for Futures. Nein. Verhaspeln wir auch schon. Aber die Frage ist halt, wie du selbst dann noch weiter zu dem Thema gefunden hast.
Das waren tatsächlich die Proteste von Fridays for Future im 2018 und 2019, wo man das Thema eigentlich nicht mehr ignorieren konnte, würde ich jetzt mal meinen. Egal, wer man war, egal, ob man sich davor irgendwie mit Natur beschäftigt hat oder mit der Umwelt. Und so war das dann auch bei mir, dass ich es mitbekommen habe und mich dann mehr und mehr damit auseinandergesetzt habe. Und dann ganz lange nicht verstanden habe, warum nichts dagegen getan wird. Und dann habe ich mich quasi reingefuchst und quasi versucht, jeden Podcast mir anzuhören, den es da draußen gibt und Zeitung zu lesen und Dokus zu schauen. Habe auf der Uni dann auch einen Kurs in die Richtung belegt, weil ich einfach nicht nachvollziehen konnte, hey, wenn das Wissen doch denn so da ist, warum macht man nichts dagegen? Und dann bin ich nach und nach natürlich auch mit zu den Fridays for Future Protesten gegangen, dachte aber ganz lang, hey, ich weiß viel zu wenig, ich bin ja jetzt keine Expertin. Weder was Klimawissenschaft angeht, noch was Klimapolitik angeht oder sonst irgendetwas, dass ich mich dann da irgendwie organisiere. Und ich war dann auch schon ein bisschen älter, ich habe schon studiert, ich dachte, das ist Schülerinnenbewegung, das ist nichts für mich. Und habe da tatsächlich sehr, sehr lange es beobachtet. Bin natürlich immer mitgegangen und so wie ganz viele Freundinnen auch, aber es hat dann... Bin dann erst so 2021, nachdem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, zu Fridays for Future gekommen.
Okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Also was hast du dann, also du hast ja gesagt, du bist zu den Demos gegangen und so weiter und hast dich da eingebracht. Hat sich dann auch in deinem Alltag was verändert? Hast du irgendwie deine eigenen Praktiken hinterfragt und bist dann auf Dinge gekommen, die du anders machen willst?
Ich glaube, das ist so der erste Schritt, wo man überlegt, okay, wenn wir wissen, okay, die Emissionen, die wir ausstoßen, die führen zu einer Erderhitzung, das führt zu einer Klimakrise, das führt zu einer massiven Ungerechtigkeit. Natürlich schaut man dann irgendwie, hey, das, was man in seinem Handlungsspielraum hat, was kann ich da verändern? Sei es jetzt weniger fliegen, sei es mehr mit dem Fahrrad fahren, sei es auf vegane Ernährung umstellen. Aber das hat sich immer irgendwie nie als genug angefühlt. Und ich glaube, jetzt so ein paar Jahre später kann ich auch sagen, das ist ein erster wichtiger Schritt, aber es darf auf keinen Fall oder es sollte nicht der letzte sein. Und wenn wir damit beschäftigt sind, uns quasi den Finger aufeinander zu zeigen, wer das letzte Mal im Auto gesessen ist und so, ich glaube, dann kommen wir auch nicht weiter. Weil Fakt ist eben, dass wir in einem fossilen System quasi hineingeboren worden sind oder in dem wir leben. Und das ist ein großes Problem. Und da sind wir alle irgendwie Teil davon. Aber wir können auch Teil davon sein, das zu verändern. Und ich glaube, wenn man sich da in den Widersprüchen verliert und quasi versucht, einen perfekten Lebensstil zu führen, dann ist das quasi impossible. Und ich denke, da ist es einfacher, wenn man sich gemeinsam irgendwie darauf fokussiert, wie man kann man Lösungen dafür schaffen.
Hast du eigentlich auch den Eindruck, weil das ist das, was mich immer wieder bewegt oder mir wieder auffällt, dass unterschiedliche Leute durchaus starke Ansprüche und ethische Ideen haben und so weiter und auch Anliegen allgemein, aber an völlig unterschiedlichen Orten ansetzen und teilweise Aspekte beachten, auf die man selbst gar nicht kommt, und dafür betrachtet man selbst Aspekte, die anderen gar nicht am Radar haben. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es ist immer leicht, bei den anderen die Fehler zu sehen, weil das halt gerade zufällig andere Themen sind, die einen selbst bewegen. Aber letzten Endes ist es fast egal, an welchem Ende man ansetzt, weil jeder hat sozusagen ein Aktionsfeld, auch Expertisen, wo er sich einbringt. Und es ist sinnvoll, sich dort einzubringen, wo man die Leidenschaft und die Ideen dafür hat und auch die Möglichkeiten. Und deswegen ist es weniger hilfreich, sozusagen andere anzugreifen für das, was sie tun. Es ist viel besser, wenn man sagt, man unterstützt sie in dem, was sie gerade richtig finden. Jetzt ist es natürlich die Frage, es gibt schon auch manche Leute, die fragwürdige Dinge tun. Hast du da in irgendwelchen speziellen Gruppen oder Ideen gehabt, wo du sagst, okay, da gibt es Leute, was zum Beispiel im Tierschutz sehr auffällig ist, es gibt da immer wieder auch so Aufkleber, die an den Straßenecken kleben und sagen, da sind irgendwelche Lamas oder Ziegen und so weiter und die helfen. Und aus Tierschutzsicht ist das natürlich etwas sehr Problematisches, du hast ja vorher auch Veganismus erwähnt, dass man gerade armen Leuten, speziell in Gegenden, wo es kaum noch Gras gibt, weil alles verwüstet, dann Tiere gibt, die Gras brauchen, davon abhängig sind, und das ist dann schon auch ein problematisches Ding, vor allem, weil es ja auch die Kette verlängert für Nahrungsstoffe und so weiter, also die üblichen Argumente. Hast du solche ähnlichen Effekte auch bei deinem Aktionsfeld schon erlebt, wo Leute sagen, ja, es ist nicht wichtig, was du tust, kümmere dich doch lieber um dies und jenes?
Ja, klar. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es leider ganz viel schief läuft. Ich glaube, wir helfen uns gegenseitig, wenn wir quasi ein bisschen auch aufeinander vertrauen, dass wir so grundsätzlich schon irgendwie eine bessere Welt gemeinsam irgendwie schaffen wollen. Und du bist quasi Experte, was Tierrechte angeht, da habe ich sehr, sehr wenig Ahnung. Und grundsätzlich vertraue ich aber darauf, dass der Klimaschutz auch wichtig ist. Und ich glaube, dass das irgendwie so ein bisschen ein gemeinsames Fundament ist, so dieses solidarische Zusammenhalt, auch wenn du jetzt nicht von früh bis spät dich fürs Klima einsetzt und ich mich nicht von früh bis spät für Tierrechte einsetze, dass wir trotzdem wissen, dass wir eigentlich für die gemeinsame Sache stehen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig.
Wie hast du jetzt dann, du hast ja auch studiert und war ein Psychologiestudium, und wie ist von dort der Weg gewesen? Hat es irgendeinen Zusammenhang mit dem, was du später gemacht hast? Siehst du da sozusagen etwas, das du im Studium gelernt hast, als wesentlich in deiner Arbeit, die du jetzt machst?
Ja, ich glaube, sehr viel. Also ich meine, in der Psychologie geht es darum zu verstehen, warum wir Menschen so handeln, wie wir handeln, oder warum wir so denken oder warum unsere Emotionen so sind, wie sie sind. Und ich glaube, eine ganz große Frage, die wir uns ja bei der Klimakrise stellen, ist, hey, wir kennen das Problem, warum handeln wir nicht danach? Warum tun wir da nichts dagegen? Und da habe mich dann natürlich im Zuge dessen auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, hey, was sind denn die Rahmenbedingungen, dass sich Personen beispielsweise klimafreundlich verhalten können, dass sie den Zug nehmen können, dass sie auf Veganismus umsteigen können? Was brauchen denn Menschen dafür? Und da ist, glaube ich, manchmal so der Schluss, den man schnell kommt, okay, die wissen einfach noch nicht genug. Gut, dann müssen wir ihnen mehr Informationen geben. Aber das ist im Endeffekt ein Trugschluss, weil es oft dann die Rahmenbedingungen sind. Also es geht dann wirklich darum, hey, einerseits, was macht meine Freunde? Was macht mein Umfeld? Und aber auch, habe ich tatsächlich eine Busstation in der Nähe von mir? Ist das tatsächlich auch günstig? Ist es das Logische? Ist es das Einfache? Und da weiß man eben auch aus der Psychologie heraus, hey, es braucht diese Rahmenbedingungen. Und das war so ein bisschen ein Prozess, wo ich Schritt für Schritt das rausgefunden habe, und dann irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, huff, also wenn ich da mich auf die Einzelperson konzentriere, obwohl ich dann weiß, dass hier diese Rahmenbedingungen so unbedingt essentiell sind, damit sich die Einzelperson auch so verhalten kann, dann muss man vielleicht auf dieser gesellschaftlichen Ebene, auf der politischen Ebene auch ansetzen. Und so bin ich dann weiter in den zum Klimaaktivismus gekommen.
Aber du hast dein Studium nicht mit dem Plan begonnen, sozusagen für Klimaaktivismus Expertise zu erwerben, oder?
Nein, das war ein Schritt-für-Schritt-Prozess, genau.
Und eigentlich könnte man jetzt auch argumentieren, wenn du sagst, dass dein Ansatz jetzt dahin geht, dass die Umgebungsbedingungen richtig sein müssen, damit sich Leute auf bestimmte Art und Weise verhalten, ist ja fast die Antithese zur Psychologie, weil die ja auf das Individuum sehr stark eingeht. Oder gibt es da schon auch größere Bewegungen? Ich bin jetzt nicht am Laufenden, was in der Psychologie gerade so aktuell ist, die dann sagt, okay, wir betrachten das auf gesellschaftlicher Ebene, die Psyche der Person, der Menschen.
Auf jeden Fall, ich meine, dann geht man weiter halt in die Soziologie, dann geht man halt ein bisschen in einen anderen Themenbereich oder Sozialpsychologie, die sich eben das Verhalten von Menschen in Gruppen anschaut. Ist unglaublich spannend und es gibt ja auch tolle Umweltpsychologinnen, auch in Österreich, und Thomas Brudermann zum Beispiel, der in Graz ganz viel macht. Es gibt auch in Deutschland beispielsweise Climate Mind, die sich dann sehr viel mit Klimapsychologie und Klimakommunikation auseinandersetzen. Also ich glaube, da gibt es viele Überschneidungen. Und ich glaube, dass es diesen Themenbereich auch unglaublich braucht und ist auch immer ein Themenbereich, der mich auch sehr fasziniert. Also auch wenn man ansetzt bei dem, was, glaube ich, ganz viele junge Menschen kennen, ist einfach auch die Angst vor der Klimakrise, die Klimaangst und die ganzen Emotionen, die dadurch ausgelöst werden und wie man damit umgeht. Ich glaube, um eine Klimakrise zu verstehen, braucht es irgendwo auch diese emotionale Verarbeitung von der Krise, weil es ist nicht einfach, das ist kein einfacher Tobak, wenn wir quasi das in die Zukunft blicken und da uns eigentlich die beste Wissenschaft sagt, hey, die nächsten Jahrzehnte werden richtig, richtig tough, Extremwetterereignisse werden immer häufiger und immer extremer und wir müssen das rapide einbremsen, das passiert nicht. Also ich glaube, da hilft uns, da kann uns die Klimapsychologie wahnsinnig viel weiterhelfen und ich glaube, da braucht es auch die Psychologie.
Und deine persönliche Basis ist ja auch, dass du eben jetzt bei Claw arbeitest und soweit ich es mitkriege, hast du ja auch ein Social-Media-Team da zu tun. Also das heißt, du beschäftigst dich ja auch direkt mit den Leuten, wie sie auf euch reagieren und bereitest sozusagen Inhalte für diese Menschen auf. Ist das sozusagen die Brücke zu deiner Ausbildung oder hat sich das einfach zufällig mehr ergeben als über deine Expertise?
Ich glaube, das hat sich mehr zufällig ergeben. Ich glaube, man schaut sich mal an, wenn man anfängt im Klimaaktivismus, ist gar nicht so geplant, sondern den ersten Gedanken, den man hat, ist einfach so dieses dringliche Gefühl, hey, ich muss jetzt was tun, ich muss was anfangen. Oft gekoppelt mit dem Gefühl, ich habe doch gar keine Ahnung was und gar keine Ahnung wo. Und dann beginnt man einfach mal und dann macht man einfach mal. Und ich habe bei Fridays for Future in Graz gestartet und habe da dann auch schnell, weil ich einfach gesehen habe, hey, da schreibt eine Person ganz alleine eine Presseaussendung, hey, vielleicht unterstütze ich einfach, vielleicht helfe ich einfach. Und so quasi bin ich dann weiter dazu gekommen, dass ich glaube, dass wir bei der Klimakrise, eben das Wissen ist da, das Wissen ist vorhanden, aber ich glaube, wie es kommuniziert wird oder auch wie es verstanden wird, ich glaube, dass da einfach eine große Lücke bisher einfach ist. Genau, deswegen finde ich das einfach sehr, sehr spannend und beschäftigt mich bis heute.
Also vielleicht gehen wir jetzt ein Stück weiter Richtung Gesellschaft. Also wir waren jetzt nicht mehr direkt bei dir, aber das ist eh ein fließender Übergang. Was ist deine Erfahrung, wie andere darauf reagieren, wenn sie hören, du beschäftigst dich mit Klimawandel, du arbeitest sogar in dem Bereich. Wie gehen die damit um, wie reagieren die darauf?
Ich glaube, oftmals sind die einfach happy, dass jemand was macht und dass jemand vielleicht ein bisschen schon einen Ansatz hat, wo es gerade auch wichtig ist, was zu tun. Ich spüre es manchmal natürlich auch, dass Leute anfangen, dann sich zu rechtfertigen. Hey, boah, ich bin da mal geflogen oder boah, ich bin da mal hier. Ich bin dann nicht das Gewissen für irgendjemanden oder ich glaube, ich versuche mich da immer klar zu sagen, hey, das ist nicht mein Job, das ist nicht meine Rolle, hier mit dem Zeigefinger herumzugehen und allen Leuten zu sagen, was sie falsch machen, sondern ich glaube, ich sehe, dass jeder einen unglaublichen Handlungsspielraum hat, etwas dagegen zu unternehmen, wenn man jetzt denkt, okay, wo lege ich mein Geld an? Okay, wo arbeite ich? Ich glaube, womit verbringe ich meine Zeit? Also ich glaube, ich bin viel mehr damit zu beschäftigt, dann mir immer auch wieder Gedanken zu machen, wie kann ich Orte und Möglichkeiten schaffen, dass die Leute, die vielleicht noch nicht mit dabei sind, dass die auch aktiv werden.
Mhm. Jetzt mal eine provokante Frage praktisch, nicht? Also was glaubst du denn, was überhaupt erreichbar ist also in Bezug auf Klimagerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Was ist eigentlich möglich aus deiner Sicht?
Boah, ich glaube, ich würde sagen, da dürfen unsere Fantasie und unsere Forschungskraft keine Grenzen setzen. Ich glaube, da ist sehr, sehr, sehr viel möglich, wenn man das sehr optimistisch und positiv sehen möchte. Ich glaube, Grundvoraussetzung ist, damit eine klimagerechte Welt irgendwie möglich ist, dass wir unser Energiesystem, dass wir unser Ernährungssystem, dass wir unser Mobilitätssystem, dass wir das transformieren, dass wir das wirklich verändern, dass wir da weg von den fossilen Brennstoffen kommen. Ich glaube, das ist so die Basis. Wenn wir all die Sachen dekarbonisiert haben, dann sind wir auf einer Baseline, wo wir sagen können, okay, jetzt richten wir zumindest nicht noch mehr Schaden an. Denn um was geht's denn? wenn wir immer mehr Emissionen ausstoßen, wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen, dann erhitzen wir die Erde weiter und dann führt das zu Schäden, indem Extremwetterereignisse immer häufiger und heftiger werden. Also ich glaube, Basis, um irgendwie zu Gerechtigkeit zu kommen oder in die Nähe davon, ist quasi da mal unsere fossilen Systeme zu transformieren. Und ich glaube, dann ist so der zweite Schritt, die Schäden, die bereits heute passieren, die Inseln, die heute schon untergehen oder kurz vorm Untergehen sind, die Wälder, die gerade verbrennen, wer zahlt dafür? Ich glaube, das ist eine ganz große Frage, auch wenn wir in Österreich 2024, wenn wir an die Überschwemmungen denken, an das Hochwasser denken, ohne Klimakrise wäre das nicht in diesem Ausmaß, in diesem Extrem passiert. Und ganz viele Menschen haben da im Nachhinein mit ganz hohen Kosten zu rechnen. Ich glaube, eine ganz große Gerechtigkeitsfrage ist dann auch, wer zahlt dafür? Und da gibt es so ein Prinzip, dass man sich eigentlich sagt, naja, die Leute, die den Schaden anrichten, die sollen auch dafür zahlen. Und dann ist die große Frage, naja, wer hat diesen Schaden denn angerichtet? Und ich glaube, das sind unglaublich spannende Fragen, wo ja genau auch das Klimarecht versucht, Antworten darauf zu finden. Aber vielleicht kommen wir dazu nachher nochmal.
Was mir da noch eingefallen ist als Seitengedanke, weil ich letzte Zeit mitgekriegt habe, dass zum Beispiel in der EU wurden ja Elektrofahrzeuge sehr stark gepusht, auch mit Förderungen und so weiter. Und in letzter Zeit kriege ich immer mehr von unterschiedlichen Quellen mit, dass zum Beispiel da eine Art Backlash in dem Sinne gibt, dass die Elektrofahrzeuge sehr schnell an Wert verlieren und dass die Leute eigentlich eher empfehlen, dass man Hybridautos und vielleicht sogar wirklich nur Benziner nimmt und so weiter. Da habe ich den Eindruck, dass es schon viel mehr Momentum war vor 2-3 Jahren und jetzt wieder weniger geworden ist. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, das liegt unter anderem daran natürlich, dass diese großen Konzerne, die viel umgestellt haben und viel gepusht haben, die Politik gedrängt haben, und dann haben sie sozusagen die Schritte zu schnell gemacht, bevor sozusagen noch die Basis geschaffen wurde, mit zum Beispiel Ladestationen und so weiter oder Ladekapazitäten allgemein. Und dass das mitunter gefährlich sein kann, wenn man sozusagen auch Policies macht und Policies und Förderungen und dergleichen und das aber dann zu früh ansetzt. Ich bin zwar ein Fan davon, viele Dinge gar nicht erst schlecht zu machen. Aber es gibt natürlich viele Leute, die zum Beispiel Pendler sind und was auch immer, und für die das ein sehr wichtiges Thema ist. Ich fahre ja auch in der Stadt mit dem Fahrrad, habe keine Schwierigkeiten. Aber wenn man eben weiter unterwegs ist, ist es nicht unbedingt immer so einfach, weil auch nicht überall gute Verbindungen sind. Und hast du da auch den Eindruck gewonnen, dass sozusagen da in letzter Zeit sozusagen ein bisschen ein Rückschritt passiert ist?
Ich glaube, dass der Backlash, was den Klimaschutz angeht, ich glaube, dass es leider Faktum ist. Ich glaube, dass es aber auch ein Zeichen dafür ist, dass man eben vor 3-4 Jahren extrem, extrem erfolgreich war und dass gerade eine fossile Industrie um ihr letztes Hemd quasi kämpft, weil die wissen, hey, es geht um ihr Ganzes, es geht um ihre Existenz im Endeffekt, weil eine Klimabewegung, also wie ich vorhin eben auch schon gesagt habe, Ziel ist quasi weg von fossilen Brennstoffen zu kommen. Das freut natürlich eine Öl- und eine Erdgaslobby einfach gar nicht und die Unternehmen überhaupt nicht, und die sind mächtig, die haben sehr viel Geld und die sind sehr, sehr, sehr mächtig, haben massive Lobbynetzwerke. Man sieht es auch mal bei Weltklimakonferenzen, dass die zu Hundert, zu Tausendsten dort aufmarschieren, weil die wissen, dass es wirklich um sehr, sehr, sehr viel für sie geht. Also ich glaube, diesen Klima-Backlash, den erleben wir gerade, wird das immer auch als ein Zeichen sehen, dass wir sehr, sehr erfolgreich waren und auch wieder sein können.
Ja, du kennst wahrscheinlich auch diesen Spruch, nicht? Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus. Dann, ich habe vergessen, wie der dritte Schritt war. Dann bekämpfen sie dich, genau, das war der dritte Schritt, und dann hast du gewonnen. Ja. Das ist dieser übliche Ablauf, und das wäre jetzt sozusagen eigentlich auch schon ein Hinweis darauf, wenn sie jetzt bereits zu kämpfen begonnen haben, dass das schon recht weit fortgeschritten ist eigentlich.
Ja.
Welche Personengruppen deiner Meinung nach, ich meine, du hast jetzt schon die Ölindustrie erwähnt, siehst du auch noch andere Gruppierungen und Institutionen, die sozusagen jetzt im Thema Klima, Klimarecht hinderlich sind, beziehungsweise halt andere Gruppierungen, die überraschenderweise vielleicht sogar positiv mitarbeiten und kooperieren?
Ich glaube, dass man manchmal die Wirtschaft ein bisschen über einen Kamm schert und da oft nicht differenziert. Also ich glaube, wenn man in Österreich denkt, da gibt es ganz bekannte Klimablockierer, die wirklich von dem Klimaschutzgesetz bis zum Dieselprivileg wirklich sich das auf die Fahne schreiben, dass sie das entweder verhindert haben oder weiterhin aufrechterhalten. Ich glaube, ja, die haben Namen und Adressen. Ich glaube, das kann man auch klar sagen. Also da gibt es Institutionen, ich glaube, ich würde da aber manchmal unterscheiden, quasi die Wirtschaft gibt es nicht. Es gibt auch sehr viele erneuerbare Energieunternehmen, auch die probieren quasi, logischerweise ist es ihr Kerngeschäft, aber es gibt auch ganz viele andere Unternehmen, die quasi probieren, da in der Transformation mitzuwirken. Aber ich glaube schon, dass da ein riesen Thema ist. Ich glaube, dass schon auch konservative Parteien, die Krise und die Dimensionen noch nicht verstanden haben und auch noch keine Antwort dafür gefunden haben, wie sie damit umgehen können. Und ich glaube, dass das absolut notwendig ist. Weil du auch gefragt hast, wer denn positiv, vielleicht welche Institutionen da auch positiv entgegenwirken. Da gibt es zum Glück ja auch ganz, ganz, ganz viele und es werden auch neue Institutionen geschaffen. Zum Beispiel Claw hat es ja vor 3 Jahren auch noch gar nicht gegeben. Das ist auch ein Ergebnis daraus, aus der Notwendigkeit, dass es das braucht. Aber wenn wir jetzt zu Institutionen kommen, dann glaube ich, Gerichte sind, glaube ich, eine sehr wichtige Institution mit sehr auch mit der absoluten Notwendigkeit, dass sie sich jetzt mehr und mehr damit auseinandersetzen. Eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat letztes Jahr zum ersten Mal ein positives Klimaurteil verkündet und quasi gesagt, hey, die Schweiz macht da nicht genügend. Also ich glaube, da diese Institutionen, ich glaube, dass man da schon mehr und mehr drauf schauen kann. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, auch aus dem Klimarechtsbereich, das war jetzt vor ein paar Wochen, hat der Internationale Gerichtshof ein langes Verfahren gemacht, um ein Rechtsgutachten zur Klimakrise zu schreiben und quasi klarzustellen, hey, was sind denn die Pflichten eigentlich von Staaten hier? Was müssen sie denn eigentlich tun? Und ich glaube, dass man da auf diese Institutionen und auch auf deren Gutachten und so, dass man sich darauf auch immer wieder berufen kann und dass da auch sehr viel Positives passiert, was man vielleicht nicht immer gleich am Schirm hat.
Ich meine, in letzter Zeit waren ja in den Nachrichten die ganzen Dinge, die in Amerika passieren. Und dort scheint es ja stark mit Trump in die Gegenrichtung zu gehen, der wirklich versucht, Kohle zu fördern, abstruserweise und dergleichen. Wie stark glaubst du, ist dieser, oder hast du den Eindruck aus deiner Expertise und der Erfahrung mit den Leuten, die sich noch mehr damit befassen, hat das wirklich Einfluss auf Europa und den Rest der Welt?
Puh, ich glaube tatsächlich massiv. Also ich glaube, da dürfen wir auch nicht naiv drauf schauen oder uns das versuchen, schön zu reden. Ich glaube, die Entwicklungen in den USA machen ganz vielen Leuten Angst. Einerseits aus einer demokratiepolitischen Perspektive, aber natürlich auch aus der klimapolitischen Perspektive. Das hat einen Effekt, zumindest auch vor allem, dass es ja auch in Europa quasi und auch in Österreich ja Leute gibt, die in Trump nachahmen möchten und ja auch genau dieselben Taktiken und Strategien anwenden. Ich glaube, dass man deswegen ist nicht alles verloren gleich. Also wir haben noch immer eine Europäische Union, die ambitionierte Ziele hat. Wir haben Klimaklagen, wo wir sie auch immer wieder daran erinnern, dass sie die quasi nachschärfen müssen und danach bessern müssen. Also ich glaube, genau, wir haben auf jeden Fall Werkzeuge auch dagegen, etwas zu machen. Aber die Lage ist sehr, sehr ernst.
Ich meine, ich habe auch manchmal den Eindruck und das hat sich schon öfter gezeigt, dass das tatsächlich eine Dynamik ist, die häufiger auftritt, dass Extreme in eine Richtung praktisch die Extreme in die andere Richtung produzieren. Und man könnte jetzt sagen, Obama war ein Extrem in dem Sinne der Aufgeschlossenheit, was das anging, und dadurch ist Trump erst möglich geworden. Wenn Obama vorher nicht gewesen wäre, hätte wahrscheinlich Trump so nicht, wäre nicht passiert. Man könnte jetzt argumentieren natürlich, dass andere Politiker nicht so weit davon entfernt waren und dass es hauptsächlich Imagegeschichten sind und was auch immer. Aber auch im Zuge dessen der Gedankengang für mich war, wenn jetzt Amerika so stark daneben schlägt, man hört auch sehr viele Neuigkeiten von dem, was in China geht, und da ist ja nicht nur die fossile Energie, sondern die sind sehr stark auch, was nachhaltige Technologien und so weiter angeht, im Vormarsch und investieren da offenbar auch sehr viel, obwohl sie ja traditionell gesehen irrsinnig stark fossil also Bedeutung gehabt haben, wenn man so möchte. Insofern habe ich ein bisschen die Hoffnung zumindest, dass Europa, China und so weiter, Indien von mir aus auch, gerade deswegen, weil Amerika in die Gegenrichtung schlägt, noch mehr motiviert sind, da auch eine Vorreiterrolle, eine Chance für eine Vorreiterrolle zu haben.
Ich glaube, da ist auf jeden Fall etwas dran. Also ich glaube, wenn man auch nach Kanada zum Beispiel schaut, da weiß man, dass eben nicht Trumps Kollege quasi dort dann gewonnen hat, sondern eben genau sein Counterpart aufgrund der Handlungen von Trump. Ich glaube, dass in Australien etwas sehr Ähnliches war. Also ich glaube, ja, diese Politik ist auch abschreckend, wenn man dann die Konsequenzen davon sieht. Genau, das ist noch nicht geschrieben, wie es damit ausgeht.
Und ja, wohin siehst du jetzt die größten Stolpersteine eigentlich für klimagerechtere Gesellschaft?
Also ich glaube, wenn man so wirklich auf wieder das runterbrechen möchte zu eins persönlich, ich glaube, aktuell ist eine große Gefahr, dass wir selber glauben, das Klimathema ist nichts mehr oder das interessiert die Menschen nicht mehr. Oder das ist jetzt halt von vorgestern. Ich glaube, ich sehe immer wieder, dass man denkt, oder man darf jetzt Klimakrise gar nicht mehr sagen, dass man darüber jetzt gar nicht mehr sprechen sollte, weil es quasi so einen politischen Backlash gibt, dass man deswegen selber irgendwie ein bisschen ruhiger wird, ich würde schon sagen, dass es so eine Unmacht sich quasi wirklich groß, breit macht und man dadurch ein bisschen, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll, das gar nicht tut. Also ich glaube, das ist ein großer Stolperstein, dass wir uns da einreden lassen, hey, das wird die Menschen nicht interessieren oder wird die Menschen nicht beschäftigen. Eine Klimakrise ist hier. Wir haben die Hitzewellen jetzt zum Beispiel auch erlebt. Wir sehen die Waldbrände, die passieren. Also eine Klimakrise, die ist Realität, die beschäftigt die Menschen. Die Frage ist manchmal, glaube ich, eher wird sie auch als Klimakrise erkannt und dann auch benannt. Und werden dann auch Handlungsoptionen aufgezeigt, was man dagegen tun kann. Weil die Waldbrände, wie wir sie jetzt gerade auch irgendwie in Spanien sehen und so, das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis von jahrzehntelanger versäumter Klimapolitik. Und ich glaube, so klar muss man auch sein. Und da muss man da auch schauen, wie kommen wir da wieder raus.
Ich habe kürzlich mit einem Freund geredet, der ein bisschen auf der konservativen Ecke schwimmt und auch diese Überzeugungen vertritt, dass halt eben zum Beispiel, ja, wenn schlimme Umwälzungen passieren, das gab es immer schon und so weiter, dieses typische Argument. Ich finde, es ist ja sogar ein Glücksfall, dass die Gletscher schmelzen, dass wir Flutwellen haben, dass wir Hitzewellen haben, weil das wenigstens erfahrbar macht, dass es ein Problem gibt. Und spätestens seit die Medien auch dauernd davon berichten, selbst bei den Leuten, die nicht direkt davon betroffen sind, wird ja auch das Bewusstsein ein bisschen zumindest gestärkt dafür. Und ich bin ja der Meinung im Allgemeinen, aus meiner Erfahrung heraus, wir reagieren ja erst dann tatsächlich wirklich, wenn wir was spüren. Rein etwas zu wissen hilft in den meisten Fällen nicht, weil es gibt keinen Motor, der uns vorantreibt, nur aufgrund dessen, dass wir wissen. Und die Frage ist natürlich, wie weit sollen solche Sachen, wir können es eh nicht entscheiden, aber wie weit ist es gut, wenn solche Sachen passieren im Prinzip, nicht?
Ja, ich glaube, jetzt unabhängig von der Diskursperspektive, glaube ich, eigentlich ist es natürlich überhaupt nicht gut. Also ich glaube, jegliche so Klimakatastrophe und Überschwemmung, die wir da erleben, wo ja oft dann Menschen massiv darunter leiden, Existenz verloren, ist natürlich überhaupt nicht gut. Und leider, also ich teile, glaube ich, die Beobachtung nicht ganz, weil ich meine, wird irgendwie 2021 oder so, als diese krassen Waldbrände in Australien waren, ich glaube, vielleicht hat man die Bilder noch im Kopf, wo man Fotos gesehen hat, wo es ausgeschaut hat, als wenn ganz Australien brennen würde. Die Antwort war dann nicht, okay, lass uns jetzt weltweit komplett mehr Klimaschutz machen. Ich glaube, dass es leider was anderes ist. Also ich glaube, quasi der Spruch, okay, man muss auf die Katastrophen kommen, dann verstehen das schon die Leute. Ich glaube, dass das nicht ganz so funktioniert. Ich weiß mal, da, weil Leute dann in so Katastrophenszenarien, Ausnahmesituationen extreme Angst haben, extrem und dadurch noch einmal anfälliger sind für auch teilweise Verschwörungsmythen und teilweise für andere Erzählungen. Man möchte das dann nicht glauben. Und dann ist die Frage, okay, wer erreicht diese Menschen am ehesten, wem vertrauen sie denn? Also ich glaube, so ein bisschen diese dystopische Hoffnung, die man manchmal vielleicht noch hat, wenn die Katastrophen nur schlimm genug sind. Meine Befürchtung ist, dass das nicht in Erfüllung geht und dass wir da woanders ansetzen müssen und quasi schauen müssen, wie können wir das noch möglichst gut einfangen.
Ja, okay. Das war nicht mein Argument, dass wir sozusagen hervorrufen sollten, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass es dazu beiträgt, dass Leute bewusster werden. Aber du hast natürlich recht. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich und manchmal ist gerade, wenn es ein Drama ist, die Bereitschaft da ganz exotische Ideen lieber zu haben, als tatsächlich eine plausible Erklärung.
Aber vielleicht da noch unterstützen, also ich glaube, es gibt schon auch Daten, die ja zeigen, dass insbesondere im Sommer, wenn die Hitze einfach sehr stark ist, dass da das Klimabewusstsein oder dass da Leute sagen, das Klimathema hat mehr Relevanz. Also ich glaube, da ist schon ein wahrer Kern auch irgendwo dahinter.
Ja, na, vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen über tatsächlich zu Chlor. Und da ist natürlich die erste Frage, wenn wir es chronologisch angehen, wie, wann, warum ist Chlor entstanden?
Claw ist vor 3 Jahren entstanden und das hat die Rechtsanwältin Michaela Krümer damals begründet. Ein bisschen aus einer Notwendigkeit heraus, dass es einfach so etwas wie Claw noch nicht gegeben hat. Also ein Verein, der sich damit beschäftigt, Klimaklagen in Österreich zu unterstützen. Genau, das heißt ein bisschen aus einer Idee heraus, dass es damals notwendig war.
Also unterstützen sagst du schon, das heißt die Klimaklagen gingen eigentlich dem Verein voraus.
Genau, also es wurde die erste Klimaklage, die Michaela Krümer quasi eingereicht hat, das war schon vor der Zeit von Claw. Es wurde dann 2021 eben die Klimaklage gegen Österreich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Das war schon 2021 und danach ist quasi dann Claw gefolgt, weil man quasi gesagt hat, hey, da braucht es auch die organisatorische, die kommunikative, die finanzielle Unterstützung und das ist das, was Claw macht.
Okay. Und das hat jetzt die Gründerin praktisch erwähnt. War sie damals ganz allein oder wie ist das gelaufen?
Sie war damals quasi mehr oder weniger allein, hat sich dann natürlich mit unterschiedlichen NGOs schon zusammengearbeitet. Auch mit Fridays for Future hat man die erste Klage irgendwie, also die Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, gemeinsam eingereicht. Dann hat sie natürlich einen zweiten Juristen quasi mit ins Board geholt und jetzt wachsen wir nach und nach und sind mittlerweile, ich würde sagen, ein ganz cooles, kleines Team.
Ja, und also du hast die erste Klage erwähnt. Was ist denn seither sonst so noch passiert?
Es ist unglaublich viel passiert. Es wird die Klage vom MEX, von dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Danach hat es eine Klage gegeben von 12 Kindern und Jugendlichen vor dem Verfassungsgerichtshof, wo es darum gegangen ist, hey, Kinder haben Rechte in Österreich und die werden durch das aktuelle Klimaschutzgesetz verletzt. Da ist man dann immer wieder an formalistischen Hürden quasi im Endeffekt dann gescheitert, was dann irgendwie auf den ersten Blick irgendwie wie eine Niederlage ausschaut, aber tatsächlich so eine im Rechtssystem auch einfach ein Hinweis darauf ist, hey, hier gibt es eine Lücke auch irgendwo. Also rein theoretisch haben wir Rechte, die existieren, aber wir haben nicht den Weg oder die Möglichkeit tatsächlich, dass der Gerichtshof sich mit diesen Argumenten beschäftigt und sich das anschaut. Umso wichtiger ist dann eben jetzt die Klage, die wir vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben, der sich eben auch genau mit dieser Frage auseinandersetzt.
Ja, mich erinnert das Ganze, wie du das jetzt beschreibst, auch sehr, ich weiß nicht, ob du es kennst, die Organisation None of Your Business von Max Schrems, der sich um Datenschutz kümmert und der hat ja damals diese groß bekannte Klage für Facebook von Europa aus geführt und schon mehrere Klagen dieser Art und hat auch eine NGO gegründet mit hauptsächlich juristischen Kolleginnen, die halt eben auf hauptsächlich europäischer Ebene, soweit ich das mitbekommen habe, eben versuchen, mehr Datenschutz und so weiter zu erreichen. Und er macht das jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und insofern sehe ich da sehr viele Parallelen zwischen eurer Organisation und seiner Organisation, weil es auch in einem Feld passiert, in dem üblicherweise eher so Straßenaktivismus erwartet wird von den Leuten und man das auch kennt. Und ein neues Phänomen ist, dass es dann eine eigene Organisation gibt, die sich versucht, auf juristischer Ebene mit diesem Thema auseinanderzusetzen und da auch sehr viele Bugwellen macht, wie ich behaupten würde. Und das scheint ja bei euch auch der Fall zu sein. Was würdest du jetzt bei Claw sagen, waren bisher die größten Herausforderungen und auch die Erfolge? Du hast jetzt wahrscheinlich schon mehr oder weniger indirekt angedeutet, aber vielleicht magst du es nochmal klarstellen.
Ich glaube, aktuell eine Herausforderung ist einfach, was man vielleicht manchmal gar nicht so einen Einblick hat, wenn man das nicht kennt, oder habe ich vor 1-2 Jahren auch noch nicht gesehen, wie viel Detailwissen und wie viel Arbeit in so Schriftsätze gehen, in so Klimaklagen, in so die Michaela Krümer eben macht, eben als Anwältin, was für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt, dann auch organisatorisch eben das, was wir als Claw machen. Und ich glaube, Da ist, glaube ich, die größte Hürde einfach die Finanzierung, die langfristige Finanzierung. Und dass, wenn man solche Fälle irgendwie mitbetreut und unterstützt, dass man da natürlich irgendwie einen Boden braucht. Das heißt, Claw ist von Spendengeldern finanziert. Das heißt, ich glaube, das ist einfach ein Riesenthema, was uns bis heute beschäftigt. Ich glaube, an Erfolgen haben wir aktuell eine Klimaklage vor dem Verfassungsgerichtshof, wo es darum geht, dass eine Hausbesitzerin in St. Pölten absurderweise eine Photovoltaikanlage nicht auf ihrem eigenen Haus installieren darf, weil es das Ortsbild stören würde. Das ist ziemlich absurd. Jetzt liegt es im Verfassungsgerichtshof. Wir sind sehr gespannt, was da rauskommt. Und die Chancen stehen auch nicht schlecht, dass das ein großer Erfolg werden könnte für uns. Ich glaube, das ist für mich nochmal so ein Zeichen. Hey, es gibt ja irgendwie ganz viele Leute in Österreich, auch die bereit sind, ja irgendwie Teil von dieser Transformation zu sein, die Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern installieren wollen, die in den Zug nehmen. Aber manchmal sind die Rahmenbedingungen, manchmal sind die Gegebenheiten irgendwie noch nicht da. Dann gibt es irgendwie absurde Verbote, dass man sich machen darf aufgrund vom Ortsbild. Ich glaube, dass man da Schritt für Schritt dagegen vorgeht. Ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Hebel.
Ja, das mit dem Ortsbild, das habe ich auch schon aus eigenem Leib erfahren. Wir in der Wohnung, hier sind im zweiten Bezirk. Und wir sind, das Lustige ist, diese Straße hat, es gibt Häuser rundherum, die sind alle Denkmalschutz. Nur unser Haus ist ausgenommen. Und wir haben dann mal versucht, Sonnenschutz-Jalousien von außen zu kriegen. Und da gibt es ja auch diverse Genehmigungspflichten und so weiter. Und wir wollten da halt nicht irgendwas Dunkles haben, sondern was Helles, also am liebsten Weiß. Und der Sachbearbeiter dort hat von vornherein gemeint, Weiß kommt gar nicht erst in Frage, das würde das Stadtbild total stören, kann man nicht machen. Er wollte, dass wir statt deswegen so ein Dunkelbraun nehmen, weil die Fenster auch das Außendorf auch irgendwie dunkelbraun sind. Und war ziemlich Theater. Dann gibt es noch andere Verworrenheiten, aber was auf jeden Fall viel leichter zu erreichen ist, ist etwas, das viel mehr Energie kostet, wäre eine Klimaanlage. Die dürften wir problemlos einbauen. Da würden wir auch keine große Genehmigung brauchen, aber für die Rollos, die keine Energie brauchen, brauchen wir eine Genehmigung. Was auch sehr interessant ist. Und ich habe es auch von einer anderen Straße weiter oben noch gehört, nicht zum Beispiel. Die haben welche eingebaut, das hat die Firma scheinbar auch gemacht, ohne da wirklich großartig zu prüfen. Und dann kam ein Kontrolleur und der hat gesagt, sie müssen die Jalousien wieder runternehmen, weil die stehen 2 Zentimeter vor bei der Fassade und das darf nicht sein.
Ja, das ist absurd. Es ist total absurd. Und ich glaube, dass wir uns schon auch irgendwie als Gesellschaft Gedanken machen müssen, hey, wir schauen unsere Städte in 20 Jahren aus, irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie an die Hitze denken, und dann müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen, dass sich eben unser Stadtbild auch verändern wird. Und dann sind vielleicht Photovoltaik irgendwie nicht mehr, Photovoltaikanlagen oder irgendwie auch sonstige Dinge nicht mehr als hässlich oder störend zu betrachten, sondern dann ist es vielleicht, dass ja auch vielleicht irgendwas Schönes und sagen, hey, Menschen sind da Teil von dieser Transformation und zeigen das irgendwie auch in ihren Häusern. Also ich glaube, dass das irgendwie so ein Wertewandel, der dann irgendwie so ein Idealwandel, Schönheitsidealwandel vielleicht auch im Stadtbild irgendwo passieren muss.
Ich glaube, es sind auch mehr Formalismen, weil im selben Haus, wenn ich von draußen drauf schaue, gibt es auch weiter oben diese richtig großen Kübel, die dran hängen an den Fenstern mit diesen Radiatoren außen drauf. Die wirklich hässlichen. Also, dass da ein Rollo hässlicher ist, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, so nur ein Seitenhieb, der mir selbst aufgefallen ist, weil wir da schon länger versucht haben, sozusagen die Temperaturen auch zu regulieren, ohne dass wir großartig viel Energie dafür verbrauchen. Welche Strategien setzt jetzt Klo ein? Du hast schon vorher erwähnt, Verfassungsklage gab es, aber an welche Gerichte wendet ihr euch, mit welchen Argumenten in der Regel? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, auch in der Hinsicht? Welche Argumente oder welche Zugänge habt ihr versucht, haben nicht funktioniert und wohin seid ihr gelangt, sozusagen, mit diesen Erfahrungswerten?
Ich glaube, das ist eine sehr große Frage und sehr komplexe. Und ich glaube, ich will auch nochmal vorweggeben, dass ich keine Juristin bin. Und ich glaube, die Juristinnen da nochmal 13 verschiedene Dimensionen aufmachen könnten und würden und das sehr gut und detailliert erklären würden. Ich glaube, man kann sagen, dass man in Österreich, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, hat es die Klage von den 12 Kindern und Jugendlichen gegeben. Da hat man eben einen ersten Versuch gestartet, da Argumente eingereicht und dann hat der Gerichtshof quasi gesagt, hey, entspricht es nicht den formalen Kriterien und ist deswegen zurückgewiesen. Und dann hat man quasi probiert, sich diese formalen Kriterien genau anzuschauen und es quasi da noch einmal quasi da anzupassen quasi. Und dann kam aber wieder, okay, da sind formalen Kriterien. Das heißt, da ist ein bisschen, gibt es überhaupt einen Weg, also wo man vor das Gericht gehen kann oder wie man vor das Gericht kommt. Und das scheint in Österreich gerade irgendwie fast unmöglich oder sehr, sehr schwer. Und aber das Recht auf ein faires Verfahren, das ist im Endeffekt dann auch in den Menschenrechten verankert. Und darum geht es dann auch in der Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die jetzt im aktuell verhandelt wird. Die wurde 2021 schon eingereicht, jetzt in 2024 hat der Gerichtshof gesagt, Nachdem er eben das erfolgreiche Urteil der Klimasenioren ausgesprochen hat, hat er danach gesagt, okay, eure Klage ist als nächstes dran, mit der beschäftige ich mich, die hat High Priority, weil es einfach sehr dringlich ist und sehr, eine sehr wichtige Klage auch sein kann. Und jetzt gab es einen großen Schriftsatzwechsel hin und her, wo es eben unter anderem auch um diese Frage geht, hey, gibt es denn in Österreich ausreichende Rechtsmittel, um sich da auch beschweren zu können, weil darum geht es im Endeffekt. Also wenn ich sage, ich habe hier ein Problem, ich glaube, dass meine Rechte verletzt werden, dann muss ich ja zumindest den Weg haben, irgendwo hingehen zu können, mich darüber zu beschweren, um mich beschweren zu können. Und das scheint in Österreich im aktuellen nicht der Fall zu sein. Und ich glaube, da wird es unglaublich spannend sein, wie dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet.
Ja, da sehe ich auch eine Parallele zum Tierschutz, weil da haben wir auch dieses Phänomen, dass es öfter der Fall ist, dass es theoretisch Rechte gibt, die auch für Tiere zur Verfügung stehen oder zumindest im Tierschutz, aber weil bei Tieren kein Mensch betroffen ist und auch kein Unternehmen in der Regel, können sie diese Rechte nicht einklagen. Dementsprechend steht es zwar irgendwo, aber es gibt keine Möglichkeit, es einzufordern, weil es gibt niemanden, der sozusagen Parteienstellung für die Tiere nehmen kann. Das ist auch ein Themenfeld, das wir schon lange mit uns rumtragen und wo wir versuchen heranzukommen. Und da hatten wir in der Vergangenheit schon, das gibt es ja eh bei Umweltbewegungen ja auch, diese Idee, dass es Organisationen geben soll, die Parteienstellung haben dürfen, um eben solche Prozesse führen zu können, stellvertretend. Und ich schätze mal, in Bezug auf Klima wäre das natürlich genauso eine sinnvolle Idee, dass das dann tatsächlich etabliert wird. Kannst du schon etwas auch dafür sagen, also wie ihr jetzt sozusagen strategisch vorgeht? Du sagst, ihr habt zuerst mal versucht, die Klage einzuführen und dann seid ihr drauf gekommen, okay, da führt das Gericht formale Kriterien an. Ist sowieso ein beliebter Sport von Gerichten. Ich glaube, so versuchen sie sich die Arbeit vom Hals zu halten. Aber letzten Endes ist es natürlich auch eine Frage, wie lange man durchhält in diesen Hinsichten, nicht? Weil es ist ja nicht so mit einer Klage getan, die in ein paar Monaten erledigt ist, sondern es dauert ja in der Regel viele Jahre. Und ihr habt jetzt sozusagen eure Klagen, die ihr aufbereitet und so weiter, und wenn der Gerichtshof entscheidet, wisst ihr schon, wann da eine Entscheidung zu erwarten ist jetzt beim aktuellen auf europäischen Ebene?
Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr da potenziell irgendwas zurück können, aber ganz genau wissen wir es nicht.
Und wie sind eure Pläne bis dahin? Weil ihr könnt ja sozusagen jetzt nicht nachreichen, ihr werdet sicher Öffentlichkeitsarbeit dazu machen, aber ich kenne das ja auch von uns, dass sozusagen auch die Leute, die euch unterstützen und so weiter, Neuigkeiten haben wollen. Aber wenn die Gerichte jahrelang nichts melden, hat man wenig Neuigkeiten. Wie geht ihr damit um?
Ja, ich glaube da vielleicht vorweg irgendwie, dass Gerichte so langsam arbeiten und ist ja natürlich etwas, wenn man da irgendwie in dem Business ist, was unglaublich kräftezehrend ist, aber auch was sehr Wichtiges. Weil es ja auch darum geht, dass Gerichte halt sehr, sehr, sehr genau arbeiten müssen und sehr gewissenhaft das machen müssen. Und es natürlich, wie schnell ein Gerichtshof arbeiten kann, auch von den Ressourcen abhängt, die er selber zur Verfügung stehen hat. Das heißt grundsätzlich, dass sie sich die Zeit nehmen und so, ist jetzt mal per se nichts Schlechtes. Wie wir konkret damit umgehen, was wir gesehen haben und beobachtet haben, auch bei dem Fall der Klimaseniorinnen in der Schweiz, dass so Klimaklagen, ob sie dann tatsächlich umgesetzt werden und ihre Wirkung entfalten können, stark davon abhängt, wie groß der Rückhalt in der Bevölkerung ist. Das heißt, ein Thema, was wir jetzt machen, ist, wir sind dabei, im September eine Gruppe zu starten, quasi, wo wir sagen, hey, wir wollen, dass das weiter raus in die Breite der Öffentlichkeit geht. Und dafür brauchen wir mehr Leute, die mit anpacken, ganz einfach. Das heißt, wir machen jetzt ein Trainings- und Ausbildungsprogramm mit ganz vielen jungen Leuten, worauf ich mich auch total freue, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen sehr motiviert sind, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, machen wir Klar bewegt, wie man quasi diesen Fall auch konkret und unsere Arbeit auch konkret unterstützen kann, damit wir das eben in Schulen beispielsweise bringen, vielleicht an Unis beispielsweise bringen. Weil dieses ist so ein Rechtssystem, ich habe mich vor ein paar Jahren auch noch nie damit auseinandergesetzt, es ist unglaublich komplex und unglaublich schwierig, solche Prozesse zu verstehen und wann hört man denn jetzt etwas und wann ist etwas, was bedeutet das eigentlich genau? Und ich glaube, da ist unser Versuch, das immer runterzubrechen und das dann in die Breite zu tragen.
Also das heißt, in der Zwischenzeit, bis es tatsächlich wirklich Neuigkeiten gibt, über die man berichten kann, versucht ihr sozusagen die Öffentlichkeit zu informieren, zu involvieren, sodass sie sozusagen einen Nährboden schaffen, mehr oder weniger.
Genau.
Okay. Und gibt es auch, also die Frage ist, was gebt ihr diesen Leuten dann auch zu tun, die sozusagen sich interessieren? Das habe ich noch nicht ganz nachvollziehen können.
Aktuell ist das, wird das ein Prozess sein, wie wir es gemeinsam rausfinden. Auch es hängt dann auch stark davon ab, wo sind Leute motiviert und was macht man. Also es gibt verschiedenste Ideen, wie man das umsetzen kann. Ist aber, glaube ich, noch nicht spruchreif, dass ich das weitertragen kann. Ich glaube natürlich, was passiert, es laufen hier verschiedene Verfahren gleichzeitig bei uns. Also es ist eben einmal der Fall vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es ist dann der Fall von der PV-Anlage vom Verfassungsgerichtshof. Wir haben noch einen weiteren Fall, wo es um die EU-Taxonomie geht. Und dann gibt es einen anderen Fall, wo wir Landwirte in der Steiermark unterstützen. Das heißt, ich glaube, uns wird auf keinen Fall langweilig. Und ein großes Thema ist natürlich währenddessen auch, neue große juristische Hebel zu identifizieren. Dass man sich anschaut, okay, wo braucht es uns denn noch unsere Arbeit? Genau.
Ja, geht ihr da eigentlich auch auf Universitäten zu und schaut, okay, wo sind die jungen Leute, die sich sozusagen jetzt gerade Berufsausbildung machen und die Erfahrungen sammeln? Sagt, okay, die sind vielleicht auch motiviert, ganz neue Wege zu versuchen und sich dort einzuarbeiten?
Ja, ich glaube, also vielleicht noch, wie wir als Chlor auch arbeiten, wir sind ein kleines Team quasi, eine Hauptarbeit machen kann, aber ganz viel unserer Arbeit wäre nicht möglich, wenn wir uns nicht ganz viele Leute auch ehrenamtlich unterstützen. Also dann gibt es juristische Studentinnen, die quasi uns unterstützen. Es gibt Filmemacherinnen, die uns unterstützen. Es gibt Leute, die uns helfen, Videos aufzunehmen. Also ich glaube, da sind wir... haben wir ein Riesenglück, dass uns ganz, ganz, ganz viele Leute eben auch ehrenamtlich und pro bono da unterstützen und sind da, glaube ich, schon ganz gut angedockt.
Ja, das ist ja bei uns im Tierschutz natürlich auch nicht anders. Und das Phänomen, dass wir halt, was ein bisschen ein Vorteil für uns ist, dadurch, dass wir eben uns auf Österreich fokussieren, ist natürlich sehr vieles auch lokal greifbar, fassbar und auch die Personen, die zuständig sind, die vielleicht dann auch sich fragwürdig verhalten, kann man direkt persönlich sozusagen thematisieren. Und wenn das alles auf der EU-Ebene ist, ist das natürlich einiges schwieriger, weil das viel weiter entfernt ist und abstrakter für die Leute. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass das dann einen größeren Prozess braucht, um wirklich gute Wege zu finden, sozusagen da lokal viel bewegen zu können. Ja. Ja, es ist wieder so, wir haben schon mehr oder weniger schon vorweggenommen, worauf ich noch weiter hinauskommen möchte, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen präzisieren, wie Leute jetzt sozusagen, die sich für ein Thema interessieren, für Klimaschutz und so weiter, wie die euch helfen können.
Ja, ich glaube, wir haben ein paar wichtige Punkte schon angeschnitten. Ich glaube, Riesenthema ist einfach, und so ehrlich, glaube ich, kann man sein, dass wir auf Spendengelder im Endeffekt angewiesen sind und dass unsere Arbeit nur möglich ist, weil uns ganz, ganz, ganz viele Leute unterstützen. Ich glaube, ein zweiter Part ist, dass man bei Chlor bewegt mitmachen kann, irgendwo wir sagen, hey, junge Menschen, die quasi in diesem Fall jetzt uns unterstützen wollen. Und dann ein dritter ganz konkreter Bereich ist, wenn man das spannend findet, unser Newsletter abonnieren. So langweilig es auch klingt, ist das, glaube ich, der beste Ort, um unsere Inhalte auch, die oft irgendwie ein bisschen komplex sind und vielleicht ein bisschen tiefer greifend sind, um die gut zu kommunizieren.
Okay, also wurde jetzt schon ein Newsletter erwähnt, das kann es vielleicht auch noch erwähnen, wo man sonst noch Informationen für euch finden kann.
Genau, wir haben eine super tolle Webseite. Uns gibt es auf Social Media natürlich. Da LinkedIn, Blue Sky, Instagram. Genau, und sonst vielleicht auch ab und zu in den Medien bekommen wir uns mit.
Ja, wie heißt die Webseite?
Die Webseite heißt CLAW, also Climate Law.
Okay, gibt es natürlich mehrere Domains. Ich meine, ich habe einen längeren Link im Kopf gehabt zuletzt.
Das ist die Climate Law.
Climate Law. Okay, na gut. Vielleicht habe ich es umgekehrt. Ich werde das dann eh auch dazu schreiben in den Text, den Beschreibungstext zur Radiosendung ins Archiv. Trotzdem haben wir noch ein bisschen Zeit und ich würde die gerne nutzen, um ein bisschen noch zu vertiefen, was wir da vielleicht noch an Zusatzdingen, vielleicht hast du aber Tipps für Leute, was sie im Klimaalltag sozusagen für das Klima tun können. Klimaalltag, komische Formulierung, aber ja, wenn sie einen Klimaalltag daraus machen wollen sozusagen, was sind aus deiner Sicht sehr effektive Dinge, die jeder praktisch allein machen kann, jetzt ohne groß aktivistisch sein zu müssen, aber die einen großen Unterschied machen?
Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, wenn man jetzt unabhängig von dem, ich glaube, ein Riesenthema ist, wenn man sich überlegt, okay, mit was verbringe ich meine meiste Zeit, man sich schon überlegen kann, hey, ist der Ort, wo ich arbeite, was ich studiere, womit ich mich auseinandersetze, trägt er irgendwie in irgendeiner Form und Weise dazu bei, dass wir unsere Gesellschaft transformieren, weg von einem fossilen System. Und ich glaube, es sind ja auch ein paar Themen gefallen. Das kann bei der Psychologie anfangen, bis in andere Bereiche. Also ich glaube, das ist schon sehr breit gefächert. Wenn man das jetzt mal beiseite stellt, ich glaube, ein großes Thema ist, wo man sein Geld anlegt und was macht die Bank mit meinem Geld? Investieren die das in neue fossile Projekte oder geben sie Unternehmen, die das tun, Geld, die das tun? Also ich glaube, das ist schon ein Riesenthema. Man kann sich auf jeden Fall überlegen, wie habe ich nicht vielleicht die Zeit, um mich doch irgendwo ehrenamtlich zu engagieren? Es ist ein anderes Thema, wo man sagt, wenn man wirklich aufs individuelle Verhalten geht, was Ernährung ist ein ganz großes Thema, Transport ist ein Riesenthema. Muss es das Flugzeug sein oder tue ich da nicht doch umsteigen? Und all diese individuellen Themen sind, glaube ich, wichtig, aber ich bin nicht der große Fan, das nur darauf zu reduzieren, weil ich glaube, wir sind einfach viel, viel mehr als Konsumentinnen. Also wir sind Leute, die haben eine Stimme und wir sind Bürgerinnen. Und ich glaube, dass man das üben kann, das auch zu nutzen und dass das unglaublich wichtig und wertvoll sein kann.
Ich meine, ich kenne das aus dem aktivistischen Alltag, zum Beispiel, wenn ich auf der Straße stehe, Flugblätter verteile, Leute informiere am Infostand und so weiter. Besonders, als ich damals begonnen habe, war immer dieses Thema, die Leute haben jede mögliche Ausflucht versucht zu sagen, ich bin ein Heuchler oder so, indem sie gesagt haben, ja, du hast doch Lederschuhe an und so weiter. Anfangs hatte ich das tatsächlich noch, weil ich natürlich die Schuhe nicht weggeworfen hatte. Aber der Punkt ist einfach nur der, hast du auch diese Erfahrung gemacht, wenn du dann Leute herantrittst? Ich meine, du sagst jetzt nicht, macht's dies oder macht's jenes, aber das habe ich damals natürlich auch nicht gemacht. Die Leute haben sich trotzdem schuldig gefühlt, einfach nur dadurch, dass ich mich engagiert habe und sie auf mich getroffen sind. Und deswegen haben sie dann versucht, sozusagen Dinge an mir schlecht zu reden, damit sie sich selbst wieder sozusagen gut fühlen können mit dem, was sie tun, weil sie offensichtlich ein schlechtes Gewissen hatten. Hast du solche Dynamiken auch schon bemerkt, wenn du, ich meine, weißt du, bist du auf Infoständen oder so? Ich weiß gar nicht, was du das sozusagen im Alltag, ob du das auch die Erfahrung machst.
Ja, das kommt dann auf jeden Fall immer wieder, bekommt man es mit. Ich glaube, da ist ein Riesen, also das dann irgendwie ein bisschen aufzulösen und dann, ich benenne das dann ganz klar, dass mir das eigentlich oft manchmal und ist tatsächlich so mir ein bisschen egal ist, ob jetzt jemand vorgestern im Auto gesessen ist, weil es das Kind, wenn man das Kind irgendwo hinbringen hat müssen. Also von mir muss sich absolut niemand rechtfertigen. Ich hab dafür tatsächlich sehr, sehr, sehr großes Verständnis, weil ich einfach auch sehe, hey, wir leben in einer fossilen Gesellschaft und da geht es nicht darum, dass man selber irgendwie der beste Öko quasi der Welt ist und dafür irgendwie einen Pokal bekommt oder sonst irgendetwas. Sondern also ich glaube, da geht es darum, dass man irgendwo anfängt, was bei einem möglich ist. Und das schaut bei ganz unterschiedlichen Leuten mit ganz anders aus. Also das ist, ich glaube, dafür auch füreinander Verständnis zu haben, dass man da nicht gegeneinander ist. Ich glaube, weil das ja auch ein großer Versuch auch von einer politischen Seite oftmals ist, da die Verantwortung irgendwie an Einzelpersonen wieder abzugeben und zu sagen, na, ihr müsst ja nur einfach richtig einkaufen, na, ihr müsst ja einfach nur nicht das Flugzeug nehmen, dann ändert sich das schon. Weil das einfach wirklich eine Strategie ist, die auch von politischer Seite gefahren wird, bin ich da einfach wirklich kein Fan, da mitzumachen und probiere mich wirklich darauf zu konzentrieren, hey, wie kann man lieber möglichst niederschwellig und einfache Mitmachmöglichkeiten schaffen und gestalten.
Ja, ich habe ja auch im Allgemeinen den Eindruck, dass eben diese Idee, dass wir alle an unterschiedlichen Stellen sind und unterschiedliches tun, in Gesamtwirkung sehr effektiv sein kann und dementsprechend nicht jeder dasselbe tun muss, weil wenn wir alle dasselbe tun würden, würden viele Themen auf der Strecke bleiben. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir sozusagen unterschiedlich orientiert sind. Ja, na gut, ich glaube, wir sind mit der Zeit eh am Ende. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Und hoffe, dass ihr noch viel Erfolg habt und dass ich noch viel von euch höre. Vielleicht können wir euch auch mal wieder in eine Sendung einladen. Und ja, dann noch alles Gute.
Dankeschön, danke fürs Gespräch.
Ich möchte auch noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Von Freitag, dem 12. bis Sonntag, dem 14. September 2025, also kommendes Wochenende, findet die Veganmania der Veganen Gesellschaft Österreich an einer neuen Stelle nahe der Schulschiffe auf der Donauinsel statt. Dieses ebenso große wie beliebte Straßenfest bietet wie gewohnt eine große Vielfalt von garantiert veganen Info-, Verpflegungs- und Verkaufsständen. Die Veganmania ist erfahrungsgemäß eine perfekte Gelegenheit, sich verwöhnt durch vielfältige vegane Leckereien einen Überblick über die Welt der veganen Produkte zu verschaffen und die eine oder andere vielleicht noch nicht immer und überall erhältliche Besonderheit gleich mitzunehmen. Gleichzeitig bieten zahlreiche Infostände Neuigkeiten zu diversen gesellschaftlichen Themenfeldern. Der Besuch ist kostenlos und mehr Informationen finden sich online unter www.veganmania.at. Etwas später im Jahr findet vom 27. bis 30. November 2025 der bereits 9. Österreichische Tierrechtskongress im Skydome in Wien statt. Es sind bereits eine Reihe spannender Beiträge zu den verschiedensten Tierschutz- und Tierrechtsthemen dafür bestätigt. Darunter finden sich Alexander Egid von Greenpeace, Tierschutzombudsfrau Eva Persi, Tierfilmerin, Autorin und Fotografin Christine Sonnwiller, Eva Rosenberg von den Vier Pfoten, Hendrik und Anna vom Schlachthofprozess, Falter-Chefautorin Nina Horacek, Radikalkünstler Christ Moser, Artivist Adolf Meschi, Tätowierer-Künstlerinnen und selbstverständlich auch die Obperson des VGD Martin Balluch. Besucherinnen erwartet also eine breite Palette von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops, die nicht nur durch Infostände von verschiedenen Initiativen, sondern auch wieder durch eine Kunstausstellung ergänzt werden, die die Situation der Tiere in unserer Gesellschaft thematisiert. Wir laden alle Besucherinnen ein, vegane Verpflegung vor Ort zu buchen und sich in entspannter Atmosphäre miteinander zu vernetzen. Bis Ende September können Interessierte noch vergünstigte Eintrittskarten dafür bekommen. Mehr Informationen und ein Formular zur Kartenbestellung finden sich im Internet unter tierrechtskongress.at.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.